Okay, du bist bereit, dann moderiere ich gleich an.
Ich bin super bereit.
Behind Board Games, der Podcast hinter den Kulissen des Brettspielhobbys mit Christian und Chris.
Moin, Servus und Hallo zu Behind Board Games, inzwischen schon Folge 6, diesmal wieder ohne Gast. Diesmal mit mir, dem Christian und dem lieben Chris. Hallo Chris, schön, dass du auch da bist.
Hallo Christian.
Ja, heute mal wieder eine Folge zu zweit. Das ist, ich habe spaßeshalber gesagt, nach der letzten Folge, also wer Folge 5 gehört hat, das ist dann schon die zweite Folge mit der lieben Silke aus dem Würfel und Zucker. Da hat sie die Folge sogar moderiert, also unbedingt reinhören, war auf jeden Fall lustig. Die Soundqualität ist ein bisschen runtergegangen natürlich, weil wir im Würfel und Zucker aufgenommen haben. Jedenfalls habe ich aber nach der Folge gesagt, so, ja, spaßeshalber, wir müssen den Podcast ein bisschen wieder aus der Gosse holen, weil er mit Silke immer so ein bisschen in die Gosse rutscht.
Ich hätte nicht gedacht, dass du das jetzt hier einfach droppst, aber gut.
Ja, es ist ja nichts Schlechtes. Also, Gosse ist ja nichts Negatives. Nicht, dass man mir gleich hier irgendwie vorwirft, ich hätte wieder die Chefin gedisst. Nicht, dass die zweite Abmahnung kommt. Die erste Abmahnung gab es ja schon nach Folge 1, wo ich die Chefin oder wir die Chefin angeblich gedisst hätten. Das wäre jetzt ja schon die zweite Abmahnung, die können wir uns nicht leisten. Ich glaube, bei der dritten werden wir irgendwann entlassen. Oh wait, ich arbeite ja gar nicht für Sie. Mit Ausnahme natürlich jetzt der Polaris Convention. Ja, Chris, bevor wir über die, also erstmal werde ich mal kurz erzählen, worüber wir heute reden wollen. Wir wollen heute eine nicht so lange Folge machen für die Leute, die auch gerne nicht immer zwei Stünder hören. Das ist immer ein bisschen vom Gast abhängig und so. Wenn wir keinen Gast haben, werden die Folgen in aller Regel aber kürzer. Wir möchten uns aber auch nichts aufzwingen. Jedenfalls wollen wir heute einen kurzen Bericht machen von der Spiel, also die internationalen Spieletage. Ich weiß gar nicht, ob sie heute offiziell noch so heißen. Die Spielessen war ja jetzt Anfang Oktober irgendwie vom 4. bis zum 6. oder sowas in der Art, oder vom 3. bis zum 5. Ja. vielleicht auch. Und über die wollen wir heute ein bisschen reden. Und genau, dann waren wir aber jetzt auch noch kürzlich, bevor wir damit anfangen, waren wir auf der Polaris Convention gemeinsam. Chris, möchtest du uns kurz allen erzählen, wie die Polaris Convention war?
Genau, die Polaris, für die Leute, die es nicht wissen, ist eine relativ junge Messe hier in Hamburg, findet immer im Oktober statt und nennt sich selbst Community-Messe. Ist von schon berühmten und bekannten YouTube- und Gaming-Influencern ins Leben gerufen worden. Und sie schreiben sich selbst so ein bisschen auf die Fahne, halt eine Community-Messe zu sein. Das heißt, es geht nicht prinzipiell nur um Videospiele, nicht prinzipiell nur um Brettspiele, sondern es ist halt quasi so eine Mischung von allem so ein bisschen, aber Cosplay, Japan, Lifestyle in Deutschland, also alles, was mit Anime, Manga zu tun hat, spielt eine viel, viel größere Rolle als das Brettspiel. Und das Würfel und Zucker ist jetzt das dritte Mal da gewesen und für mich war es das erste Mal. Und die Polaris hat so eine Art Tabletop-Area, wo halt, ja, ein Shop aus Hamburg ist da und dann halt diverse Tabletop-Firmen, die also diese großen Warhammer-Figuren irgendwie bemalen und entsprechend die Spiele angeboten haben. Und ganz viele Leute mit Würfeln, aber da kann Christian später noch was zu sagen. Und das Würfel und Zucker hat halt da so Spieletische quasi angeboten. Dieses Jahr deutlich kleiner als letztes Jahr. Wer dieses Jahr da war, hat vielleicht auch Hallo gesagt. Vielleicht haben wir auch Zuhörer, die uns gerade zuhören, denen wir ein Spiel erklärt haben. Wer weiß, die Welt ist manchmal sehr, sehr klein. Aber das so zum Grundprinzip der Polaris und zur Frage, die du anfangs gestellt hast, nämlich wie es mir gefallen hat und wie ich es fand. Ich finde die Polaris für Brettspiel Enthusiasten sehr uninteressant, weil es einfach weder den Fokus hat, noch einen großen Teil davon einnimmt. Und es unterscheidet sich halt von jeder anderen Brettspielmesse, auch von der BerlinCon, weil wir halt vom Würfel und Zucker vor Ort eine Spieleberatung quasi machen. Also wir haben so 100, 150 Spiele dabei und die Leute kommen dann zum Stand und sagen, sie wollen irgendwie was spielen und dann machen wir halt wie im Café selbst so eine Art Spieleberatung, was ich ja tagtäglich tue, also nicht mehr, aber zumindest vorher. Und für dich war es auch nicht komplett neu, richtig, Christian?
Ja, ganz genau. Ich war letztes Jahr schon da, ich habe gerade mal nachgeschaut. Also genau, die gibt es jetzt zum dritten Mal, also gibt es sie seit 2 Jahren. Beim ersten Mal hatten die 10.000 Besucher. Letztes Jahr hatten sie 27.000 und jetzt hatten sie ja über 40.000, also wahrscheinlich 40.003 oder so. Ist ja auch egal, ist auf jeden Fall trotzdem eine durchaus beeindruckende Zahl. Und genau, du hast es gut beschrieben. Es ist schwer zu beschreiben, was das für eine Veranstaltung ist. Ja, Community-Messe, da kann ich mir auch noch nicht, also Convention, muss man ja immer sagen, sie nennt sich ja auch ganz klar Polaris Convention. Und Polaris, dein Community-Universum, ist irgendwie so ihr Untertitel oder so. Das fand ich ganz interessant. Da kann man sich irgendwie wenig drunter vorstellen. Aber ich glaube, dass es jede Menge Leute gibt, die sich da irgendwie gut aufgehoben fühlen. Die, ja, also was ich so festgestellt habe, genauso wie im letzten Jahr, dass viele Leute, die dann bei mir am Spieltisch waren, eher so tendenziell introvertiert waren. Das fand ich wieder ganz interessant, dass sich das auch bewahrheitet im Vergleich zum letzten Jahr, dass sich das da bestätigt hat. Und es ist schön, dass die Leute sich da aufgehoben fühlen. Also sei es jetzt in so Cosplay-Kostümen, da waren wirklich so tolle, opulente Sachen dabei. Es war so ein Space Marine aus Warhammer da, aber auch jede Menge halt aus Animes halt hauptsächlich, nehme ich an. Also da ich nicht alles kenne, kann auch aus reinen Mangas sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall viele coole Kostüme, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich war durchaus unterm Strich sehr gerne wieder dabei. Das muss man da mit einem kleinen Aber. Also erstens waren wir ein bisschen überbesetzt, weil wir wirklich zu wenig Tische hatten. Letztes Jahr war ich dabei und der Chris nicht. Und da hatten wir, boah, ich könnte es jetzt zahlenmäßig gar nicht sagen, aber da hatten wir schon eher, ich würde es, also zweistellig Tische, so 10, 12 oder so. Und auch größere, soweit ich weiß. Und dann hatten wir dieses Mal so eine kleine Ecke mit 4 Tischen. Eigentlich sollten wir 8 haben, war die ursprüngliche Ansage. Also ja, da hieß es noch genau 4 Doppeltische, die hätten wir dann entsprechend entzerrt wahrscheinlich. Also quasi 8, dann waren die nicht da und dann hätten 5 Tische da sein sollen und an dem Tag, an dem wir gekommen sind, und dann hat der 5. noch gefehlt, also war ganz spannend auf jeden Fall. Wir hatten dann noch 2 eigene Tische dabei und dann konnte man bei uns auf 6 Tischen ein bisschen spielen. Und ich habe gerade wirklich erst auf dem Handy nebenbei auf Instagram gelesen, dass jemand beim Würfel und Zucker kommentiert hat, dass er das Würfel und Zucker letztes Jahr auf der Polaris kennengelernt hat und seitdem schon mehrfach im Würfel und Zucker war und es auch Freunden weiterempfohlen hat. Und das finde ich dann doch ganz cool, weil dafür ist man ja im Prinzip da, ne? Dass man noch ein paar neue Gäste ins Café kriegt, die halt vorher noch nicht da waren, obwohl ihr ja eigentlich immer ganz gut belegt seid, Chris, oder?
Ja, also ja, erstens, ja, sind wir. Wenn ihr aus Hamburg oder Umgebung kommt oder plant, mal ins Würfel und Zucker zu gehen, kann ich euch versichern, dass ihr reservieren solltet. Vor allem am Wochenende. Es ist jetzt schon merklich mehr geworden, nachdem die Temperaturen so gesunken sind. Also wir haben hier ja einen Herbsteinbruch, den fragst du nicht nach. Also selten war mir so kalt, so schnell. Aber du hast vollkommen recht. Also Sinn und Zweck solcher Veranstaltungen für ein Brettspielcafé ist es halt, Leute anzuwerben, Leute noch mehr darauf aufmerksam zu machen. Das kannst du natürlich auch auf einer Spielemesse wie dem Spiel machen. Da wirst du aber viele haben, die uns schon kennen. Einfach weil das Würfel und Zucker, genauso wie auch andere Brettspielcafés in Deutschland, also vor allem das Place, durchaus schon eine Bekanntheit erlangt haben. Und da lockst du halt so ganz stiefmütterlich behandelt den Hund vom Ofen nicht mehr hervor. Vor allem im Winter nicht. Und da bietet sich natürlich so eine Convention, die so viele Hobbys und so viele Vorlieben, was vielleicht im Großen und Ganzen ist es ja alles in irgendeiner Art und Weise neudeutsch irgendwie nerdig, also quasi etwas, wo Menschen sich wirklich drin verlieren können, was mit Videospielen, mit Mangas, Animes, aber halt auch mit analogem Spielen zu tun hat. Und da dann nochmal Leute abzugreifen, die auch teilweise sehr jung sind, ist halt eine gute Möglichkeit. Wir haben ja auch beide gemerkt, dass einige das Café noch nicht kannten, obwohl sie aus Hamburg kommen, obwohl sie aus Lübeck kommen. Die haben Flyer mitbekommen. Was da natürlich dann sehr, sehr schade ist, ist der Umstand, dass wir weder im Messeplan oder im Conventionplan aufgetaucht sind, noch auf der App angezeigt wurden, was dazu führte, dass wir so ein Zufallsfund neben Ulysses-Spiele waren, und wem Ulysses-Spiele nicht sagt, die machen diese ganzen großen Pen-and-Paper-Rollenspiele, also die ganzen Regelwerke kommen in der Regel von Ulysses, und die hatten so eine riesengroße Leuchtwand mit ihrem Logo quasi dran, und diese Leuchtwand stand genau an unserer Standseite, wir waren durch eine Wand getrennt, was dazu führte, dass Menschen zu uns kamen, weil sie dachten, dass sie zu Ulysses gehören. Und sowas finde ich sehr, sehr schade. Und sowas sollte in der Regel erstens, wenn man jemanden anfragt, der auf so einer Convention etwas ausstellt, etwas anbietet, sollte nicht passieren. Und nächstes Jahr sieht das wahrscheinlich auch wieder alles ganz anders aus. Die lernen halt auch noch. Das muss man auch dazu sagen. Es ist eine unfassbar junge Messe oder Convention. Und die lernen jedes Jahr dazu, auch was, was Zuschauer- und Besucherzahlen angeht und halt auch was Organisation und Koordination vor Ort angeht.
Das ist der typische Messewahnsinn. Da habt ihr jetzt da draußen ein bisschen nochmal einen Einblick, dass man dann halt einmal im Jahr auf einer Messe war oder Convention als Verlag oder eben als Aussteller. Und dann denkt man, man kommt nächstes Jahr einfach wieder, weil es einem auch gut gefallen hat und kann vielleicht noch was verbessern. Manchmal gibt es halt auch ein bisschen Rückschritte, muss man sagen. Weil halt vielleicht, also in dem Falle war es so, dass neue Hallen eingeplant wurden, dadurch, dass die Messe ja, die Convention ja wachsen sollte, und das hat man dann auch gemacht. Und dann hat man andere Hallen und schon ändert sich alles, weil die Hallen ja auch anders aufgebaut sind. Und du kannst es ja auch gar nicht von der Einteilung her wieder genauso machen. Da laufen dann immer Dinge schief und dann gibt es vielleicht in einem Jahr einen Rückschritt und nächstes Jahr wieder einen großen Schritt nach vorne. Das würde ich mir auf jeden Fall sehr wünschen, weil grundsätzlich, auch wenn ich halt sagen muss, genau, das habe ich ja schon gesagt, es waren viele Leute ein bisschen introvertiert, und das ist manchmal ein bisschen schwierig, ja. Dann sitzt du am Tisch mit denen und dann ist es halt eben, ja, vielleicht ein bisschen was anderes als mit einer Gruppe. Es müssen jetzt nicht die groß extrovertierten Leute sein, aber so ein bisschen vom Feeling her an den Tischen, ob die Leute einen angucken, so, das sind so Sachen, die, das ist als Erklärer ein bisschen einfacher, sich dann da wohlzufühlen und den Spiel näher zu bringen. Und das war halt dann manchmal nicht so, weil eben, ja, Tendenz eher so ein bisschen introvertiert. Aber wie gesagt, ich freue mich, wenn die Leute sich irgendwo aufgehoben fühlen und wenn die Messe, die Convention nächstes Jahr weiter wächst. Ich hoffe, ich schaffe es irgendwann mal, Convention. Wir haben das Thema eh gleich abgehakt, aber ich sage immer Messe und dann wieder Convention. Naja, die Convention, die wächst weiter, 40.000 Leute, die werden nächstes Jahr wieder wachsen wollen, sicher. Die werden sicherlich ganz groß werden wollen, dass sie vielleicht auch für Europa sogar interessant werden mit der Zeit, und dann wird sich das auch verbessern. Und die Silke, die natürlich logischerweise als Chefin den Würfel- und Zuckerstand ein bisschen die Fläche initiiert hat, ist natürlich die Erste, die da einiges verbessern will, und da ist sie dann auch im Austausch. Und dann, genau, bin ich mal gespannt. Ich habe schon ein bisschen was gehört, was wir jetzt hier noch nicht breittreten, ob vielleicht nächstes Jahr das dann doch, wenn man aus Hamburg kommt und sich allgemein für Tabletop, Rollenspiel, Brettspiel interessiert, die Polaris Convention eine Adresse sein kann. Jetzt ist es noch eher so, dass ich denke, dass es darum geht, dass nur wenn man den Fokus auf Cosplay hat oder den Fokus auf, gute Frage, auf so Community, so Twitch-Leute, Twitch-Streamer und so hat, dann lohnt sich das, weil der Eintrittspreis war auch recht hoch. Ich glaube, 39 € hat irgendwie ein Tagesticket gekostet. Das finde ich doch saftig. Das lohnt sich garantiert nicht für jemanden, der... Aber wenn man so ein Mischinteresse hat, ne, dann vielleicht schon. Und ja, dann... Auch das Würfel und Zucker, obwohl es so gut ausgebucht ist, braucht regelmäßig Leute, die dazukommen, weil es gibt Leute, die ziehen aus Hamburg weg. Es gibt Leute, die gründen eigene Spielegruppen, habe ich dann gehört. Die haben über das Café angefangen zu spielen und dann gründen sie eigene Gruppen und spielen dann auch viel privat. Deswegen, ja, noch mehr Werbung. Wenn ihr mal in Hamburg seid, bucht euch einen Tisch fürs Würfel und Zucker. Jetzt würde ich aber umschwenken auf das eigentliche Thema heute, weil wir es ja auch nicht zu lang machen wollten heute. Und zwar geht es um die Spiel in Essen, also jetzt, ja, richtig reine Brettspielmesse. 204.000 Leute waren da, alle Tage waren ausverkauft, zeitgleich durften nur 50.000 Leute in den Hallen sein. Da hat man wahrscheinlich dann noch ein bisschen was freigegeben für später. Außerdem muss man bedenken, dass viele Dauerticketbesitzer am Sonntag gar nicht mehr kommen, sondern eigentlich eher so Donnerstag, Freitag, Samstag machen. Und dann am Sonntag war es dann schon leerer, aber jetzt auch wirklich nicht leer. Also die Messe war bei uns in Halle 3. Also Chris war ja bei Strohmann Games, ich war bei Queen Games. Wir waren beide in Halle 3. Das war sehr, sehr gut besucht. So, Chris, Als erstes möchte ich dich fragen, weil du ja wieder bei Strohmann Games warst und die Standposition auch exakt gleich war. Wie war es denn im Vergleich zum letzten Jahr? Also war es irgendwie total ähnlich oder ist dir irgendwas als anders aufgefallen?
Also ich glaube, ich muss kurz differenzieren. Vom Feeling her der Messe war es für mich sehr ähnlich und ich fand das eigentlich ganz schön, weil ich mich erinnern konnte, wo in etwa welcher Stand sein müsste und dann war der da. So, das heißt, ich bin morgens, Donnerstagmorgens bin ich in die Halle gekommen als Aussteller und wusste, ach ja, da vorne ist Deep Print Games, ach da ist Skellig, ach ja, da hinten ist Pegasus. Und du findest dich dadurch relativ schnell zurecht, zumindest in Halle 3. In allen anderen Hallen war es dann ja auch ein bisschen Mischung. Halle 4 und 1 waren für mich komplettes Chaos. Da habe ich einfach manchmal mich totgesucht, weil wer schon mal auf der Messe in Essen war, so die Standbeschreibung bringt dir nur was, wenn die ein riesengroßes Banner über ihrem Standplatz quasi haben. Sonst suchst du dich einfach dumm und dämlich. Und Christian und ich sind halt auch am Sonntag noch über die Messe gelaufen und haben einen Stand gesucht und waren so, ja, hier ist 2H136, wo ist 2H240? Und dann war es halt nicht nebenan, sondern halt einmal an der anderen Seite der Halle. Ihr wisst, wie ich das meine, die schon mal da waren. Das heißt, das fand ich sehr, sehr angenehm. Zum anderen, zum Erklären vor Ort, Strohmann hatte dieses Jahr, wie Marcel ja auch schon im Interview mit uns mitgeteilt hat, gar nicht so sehr die Experten- und Kennerkracher, sondern es waren sehr viele Spiele, die relativ fix erklärt waren, relativ schnell gespielt waren, sodass du eine viel, viel größere Fluktuation von Leuten hattest. Und das fand ich dieses Jahr sehr entspannend, weil irgendwann hast du natürlich deine Routine, wie du Sachen erklärst, aber du hast halt auch keine Stunde Erklärung, sondern bei Fliptown irgendwie, keine Ahnung, 25 Minuten, 30 Minuten maximal, wenn überhaupt, bleibst dann noch kurz sitzen und hast dann quasi die erste Gruppe schon abgefrühstückt. Und das fand ich dieses Jahr irgendwie erfrischend. Aber, und das ist das große Aber, wenn wir nochmal zurück zur Convention in Hamburg, also zu Polaris springen, auch auf der Spiel gibt es Menschen, die introvertierter sind oder aber auch die in einer Spieleerklärung nicht so super aufmerksam sind. Und das sind in der Regel nicht die Experten und Kennerspieler, weil die ja dieses Spiel verstehen und durchdringen möchten, sondern das sind die Casual Gamer, also die, die ab und zu mal ein Familienplus-Spiel oder ein Familienplus-Spiel-Plus spielen und sich vor allem von Optik leiten lassen. Das heißt, die sind am Stand vorbeigegangen, haben dieses wunderschöne orangene Fliptown-Plakat gesehen. Das Spiel sieht einfach wirklich sehr, sehr gut aus. Und ich hatte bei fast jeder Gruppe die gleiche Situation, in der ich gesagt habe, nach der Erklärung, ich weiß, das war jetzt viel, aber wir kriegen das gemeinsam hin. Und das ist die kleine Angela Merkel, die manchmal aus mir spricht, die positiv den Leuten das Gefühl gibt, dass sie nicht zu doof sind, um dieses Spiel zu verstehen. Und das hatte ich dieses Jahr viel, viel häufiger als letztes Jahr. Bei dir war es wahrscheinlich komplett andersrum, weil du ja wirklich nur die großen Kracher von Queen Games hattest. Du hattest wahrscheinlich gar keine Casual Gamer. Oder irre ich mich da?
Ja, da, also Casual Gamer, es ist schwierig. Also ich würde fast sagen, du irrst dich da ein bisschen, aber auch nur ein bisschen. Ich würde jetzt einfach mal so einen allgemeinen Rundumschwung bei mir machen. Erstmal aber ganz kurz so als Antwort. Ja, bei Fliptown, ja, ich muss auch sagen, ich habe das ja gespielt und du hast es auch erklärt, mir und meiner Freundin. Wir haben das gemeinsam dann auch geschafft, auf jeden Fall. Und es war eigentlich das Hauptproblem war, dass dieses Board, ich weiß nicht, das Board nennen soll, also jeder hat ein eigenes Tableau vor sich und im Grunde genommen werden dann halt Karten aufgedeckt und je nachdem, wie ich mich entscheide, darf ich in bestimmten Bereichen dieser Karte halt Dinge ankreuzen, so Flip and Write. Und da ist es so gewesen, dass da alles sehr klein war und eben dadurch auch sehr, ja, vollgestopft. Also da habe ich ein relativ kleines Board gehabt, wo sehr, sehr viel drauf war. Das ist auch was ich an dem Spiel dann eher so ein bisschen, ja, kritisieren ist jetzt zu viel gesagt, das wäre ein Negativpunkt. Aber spielerisch hat es mir gut gefallen und meine Freundin hat es dann auch mitgenommen, das aber nur kurz dazu. Bei mir war es, muss ich sagen, wenn ich jetzt allgemein sagen sollte, was anders war. Also einmal, das war nicht der Fall oder wenig. In der Regel war es schon so, dass die Leute anhand des Aufbaus wussten, was auf sie zukommt. Fliptown hat ja nicht so viel Aufbau, da liegt ein Kartendeck in der Mitte und dann hat jeder sein kleines Tableau und ein Stift und es hat so hübsche Farben. Bei den Spielen, die ich hatte, das waren Nova Roma, Kathmandu und Nassau, da war der Aufbau schon sehr opulent und da haben sich in den meisten Fällen nur Leute hingesetzt, die sowas kennen, die sowas nicht abschreckt. So, jetzt würde man denken, da kommen nur solche Leute. Nee, es gab dann auch mal, ich erinnere mich an eine Gruppe insbesondere, die hat sich hingesetzt zu Nova Roma und hat das dann spielen wollen. Und ich hatte so ein bisschen den Vibe erstmal, also da ging es um den Aufbau. Ich habe mit denen gemeinsam das Spiel zurückgesetzt, weil es war halt so, dass wir natürlich, wir haben sehr erklärintensive Spiele gehabt. Und da können wir natürlich nicht immer wieder den Aufbau machen von den Spielen, weil wir viel mehr Tische haben als Erklärer. Wobei wir gut besetzt waren. Ich fand bei Queen Games den Erklärschlüssel für die Menge an komplexen Spielen, die wir da hatten, enorm gut. Also ich weiß gar nicht, wir hatten 17 Tische in unserem Team, glaube ich. Und in einer Schicht waren wir dann so, ich glaube, so 6, 7 Leute, je nachdem. Das ist schon enorm gut. Also man kann nicht jedem Tisch einen Erklärer zur Verfügung stellen, wenn man bedenkt, dass man dann die ganze Zeit eigentlich oft auch stehen muss oder sehr lange. Und diese eine Gruppe, die machte dann so ein bisschen den Eindruck, als wäre es besser, wenn ich vielleicht mal nachfrage, wie viel sie so spielen und so ein bisschen. Und dann habe ich das gefragt, also wirklich mit einem Lächeln und nett und so. Also, und dann weiß ich nicht, das mag Eigeninterpretation sein, aber sie wirkten ein bisschen, ich will nicht sagen verschnupft, aber kurz angebunden mit der Antwort. Die eine meinte dann ab und an mal. Und ja, also es ist ja auch nicht böse gemeint gewesen. Ich wollte es ja einfach nur wissen, damit ich halt die Erklärung entsprechend anpassen kann. Ja, und das habe ich dann eben auch gesagt, dass ich halt so ein bisschen gucken kann, wie ich erkläre. Und naja, da war man nicht so nicht so antwortfreudig. Muss dann aber sagen, dass die doch vermutlich teilweise eher casual waren. Eher so, wir spielen alle paar Wochen mal eine Runde Skyjo oder so. Und da hat es dann einfach ein bisschen gedauert, was ja auch nicht schlimm ist. Es geht ja wirklich nur darum, wie ich dann die Erklärung mache, dass ich halt nicht Begriffe verwende, die sie nicht kennen können. Generell in den meisten Fällen waren es aber Leute, die häufiger spielen, weil ja, wenn ich einen ganzen Tisch voll mit Zeug sehe, dann würde ich doch, ja, dann setze ich mich da normalerweise nicht so hin, wenn ich sonst Uno spiele und nur die Grafik hübsch finde, oder?
Ja, witzigerweise, also vielleicht will ich mich auch noch mal kurz ein bisschen verbessern. Ich meine damit nicht Casual Gamer, die noch nie ein Spiel hatten, die gehen in der Regel nicht zu Spiel. Was ich aber dieses Jahr sehr deutlich gemerkt habe, ist der Feiertag. Donnerstag war ja der 3. Oktober, 3. Dezember, ich bin zu weit. 3. Oktober, also Tag der Deutschen Einheit, und der ist halt in ganz Deutschland ein staatlicher Feiertag. Was das Wort in ganz Deutschland schon suggeriert. Okay, für mich ist es auch die 7. Stunde oder 8., ich weiß nicht. Und man hat das schon gemerkt, weil die Leute keinen Urlaub nehmen mussten. Und normalerweise, da kannst du mir wahrscheinlich auch zustimmen, Christian, normalerweise ist es so, dass am Donnerstag und vor allem auch Freitag in der Regel die richtigen Brettspiel-Cracks quasi unterwegs sind, die ihre Einkaufsliste abarbeiten, weil die in der Regel für diese Tage Urlaub nehmen. So, ich gehöre auch dazu, ich nehme mir dafür auch Urlaub. Und dadurch, dass der 3. aber jetzt ein Urlaubstag war, hatte ich eher das Gefühl, dass am 3. vor allem sich auch schon Leute auf die Messe verirrt haben, die sonst eventuell gar nicht da gewesen wären. Und deswegen norde ich das Ganze nochmal ein, was ich gerade gesagt habe. Casual Gamer meint für mich in dem Moment halt nicht die, die komplett vorbereitet zu einer Messe gehen und sagen, ich möchte mir dieses, dieses, dieses und dieses Spiel anschauen, weil das bei BGG in den Hotlisten gelandet ist oder bei YouTubern auf den, die musst du dir anschauen Listen, die heißen so nicht, aber du weißt, was ich meine, sondern die sich einfach berieseln lassen. Und die hatte ich dieses Jahr deutlich mehr als letztes Jahr. Letztes Jahr zum Vergleich, ich hatte es glaube ich schon mal erzählt, ich habe Sabika erklärt. Sabika sieht super opulent aus, aber es schüchtert dich halt auch mit dem Material und der Optik ein bisschen ein. Das heißt, da setzt sich in der Regel keine Familie mit Kindern hin, außer die sind halt richtig, richtig drin im Hobby. Bei Fliptown setzen sich halt auch Ki Familien mit kleinen Kindern hin, weil sie sehen das, sie denken, oh ja, Cowboy-Thema, wie cool. Und dann gehst du anders an eine Erklärung. Und das fand ich dieses Jahr sehr viel anders, was aber vor allem an der Spielerauswahl von Marcel lag, was ich gar nicht kritisieren will. Ich finde, ich stand hinter jedem Spiel, was wir an diesem Stand irgendwie gezeigt haben. Ich habe alles erklärt und finde auch alles auf seine Art und Weise komplett gut, beziehungsweise in Ordnung. Aber mein persönlicher Geschmack spielt da einfach gar keine Rolle. Genau, also das habe ich ganz, ganz deutlich gemerkt, dass diese Verschiebung des Publikums doch schon stattgefunden hat. Kleine Anekdote dazu, wenn ich darf. Ich weiß nicht, ob du gerade irgendwas einwerfen möchtest. Du hebst den Daumen, sehr schön. ich stand am Donnerstag, ich war Donnerstag den Tag über privat auf der Messe und habe auch nur den halben Tag auf der Messe verbracht. Und ich stand in einer Schlange in Halle 6 bei einem Verlag, beziehungsweise bei einem Shop, nämlich beim Brettspiellager von Asmodee. Und hinter mir und gegenüber war der Uno-Stand von Mattel. Der war auch übermäßig groß, meiner Meinung nach, dafür, dass sie Uno verkaufen. Aber hinter mir standen zwei junge Männer und die hatten sich darüber unterhalten, dass sie unbedingt die neueste Uno-Version brauchen. Und dass das ja so total cool sei und es eine Harry-Potter-Version gäbe, wo man jemanden zwingen kann mit dem sprechenden Hut, kannst du jemanden zwingen, so lange Karten zu ziehen, bis du das nächste Mal einen Gryffindor ziehst oder sowas in der Art. Also irgendwelche absurden Sonderregeln.
Ja, dazu muss ich sagen, also um mich zu zwingen, Uno zu spielen, braucht es mehr als eine, was war es, Voldemort-Karte oder ja, die Imperio-Karte ist dann wahrscheinlich der. Na, wenn ich Imperio ziehe, dann muss ich wahrscheinlich das tun, was andere mir sagen. Und wenn das Uno oder Uno Flip oder Uno Wild spielen ist, dann würde ich mich, glaube ich, lieber dem Cruciatus-Fluch aufsetzen. Oder Avada Kedavra, auch lieber.
Wow. Das ist ein hartes Statement. Wir respektieren jeden Uno-Spieler trotzdem.
Ja, natürlich. Aber das, um Gottes Willen, selbstverständlich. Die Leute sollen spielen und machen, was ihnen Spaß macht. Aber mir macht es entsprechend wenig Spaß.
Ja.
Am besten kennst du den Typen auf Instagram, der Uno-Karten legt?
Ja.
Und dazu, total lustig, ihn. Der ist ja so, in den letzten Monaten ist er immer mehr, ich glaube, Dia Niti oder so heißt er, und in den letzten Monaten ist er größer geworden, so im Kanal, so mit den Sachen. Fand ich auf jeden Fall süß. Also mit der Zeit nutze ich es ein bisschen ab, so, also wenn er 20 Mal Uno-Karten legt, da ist dann die Änderung nicht so groß, aber auf jeden Fall eine lustige Idee gewesen.
Also wenn du uns hören solltest, weil du dich für Brettspiele interessierst, Grüße gehen raus. Genau, aber das ist für mich so ein bisschen das Sinnbild, um zurück zum Thema zu kommen, dass sich das Publikum schon am Donnerstag teilweise geändert hat. Weil so jemanden hättest du letztes Jahr wahrscheinlich, wo kein Feiertag an einem Donnerstag war, nicht so häufig in der Halle begegnet. Also es war nur eine Begegnung von sehr, sehr vielen an diesem Tag, aber es war trotzdem für mich irgendwie einschneidend, weil ich das nicht erwartet habe. So. Aber wie gesagt, also jeder soll Uno spielen, der Uno spielen möchte. Ich
ja, auf jeden Fall. Aber genau, ist ja interessant, deine Erfahrung auf jeden Fall mitzukriegen. Bei mir war es nicht so. Bei mir war es so, ich habe jetzt auch bei Queen Games noch nicht erklärt. Ich habe auch in Halle 3 entsprechend noch nicht erklärt. Ich war in anderen Hallen, in Halle 2 war ich schon. Ich weiß gar nicht, also viele, die zuhören, sagt das vielleicht was. In Halle 2 war ich schon und ich war auch schon in Halle 5. Genau, und jetzt war ich in Halle 3, aber das ist ja natürlich durch das neue Hallenkonzept seit dem letzten Jahr auch sowieso nochmal verschoben alles. Bei mir war es so, was für mich sehr anders war, war die Sprache. Das heißt, meistens habe ich dann Englisch mit den Leuten gesprochen, also auf Englisch die Spiele erklärt. Das war neu für mich. Also bei Queen Games ist es so, alle Spiele, die da rauskommen, sind in der Regel Eigenproduktionen. Diesmal gab es die allererste Ausnahme, das war Nova Roma. Das war von Nova Roma offenbar eine leicht angepasste Version. Das heißt, man hat offenbar noch mal ein paar Karten illustrieren lassen und so Sachen. Hat noch ein bisschen was gemacht dran. Und da sind in allen Spielen auch mehrsprachige Anleitungen enthalten. Und entweder sind die Komponenten komplett sprachneutral oder, was bei Queen Games auch üblich ist, dass es halt auch englische Karten drin gibt oder sogar noch weitere. In dem Falle war es so, dass die Spiele alle sprachneutral waren. Dann gab es 3 Anleitungen mindestens drin. Also Französisch, Englisch und Deutsch. Und das hat dazu geführt, dass es ein sehr buntes Publikum gab. Und ich wirklich, ich glaube, es war, muss ich gerade überlegen, was jetzt der, also als ich angefangen habe, das war am Donnerstag, da habe ich so 50% auf Englisch erklärt. Und dann war es, glaube ich, so, dass ich am Freitag, da habe ich einen halben Tag gearbeitet, da habe ich meinen kompletten halben Tag nur auf Englisch erklärt. Und das war für mich auf jeden Fall sehr neu. Wie war das bei dir? Jetzt bist du ja bei einem Verlag gewesen, der Lokalisierungen macht, und zwar eigentlich ausschließlich. Da ist es ja so, dass es dann immer so, das sind dann keine potenziellen Kunden auch, wenn man Leuten erklärt, die ja nicht deutschsprachig sind. Wie war das bei dir? Gab es Publikum von anderen Sprachen und hast du denen dann ganz normal das Spiel erklärt? Haben es dann trotzdem Leute gekauft? Das würde mich interessieren.
Also ob die was gekauft haben, kann ich dir nicht sagen. Es war aber auch bei mir deutlich, ich weiß gar nicht, ob es deutlich häufiger war, aber mir ist es auch aufgefallen, vor allem bei Fliptown, es ist halt ein deutsches Spiel, das Board ist deutsch. Ich habe es dann versucht auf Englisch zu erklären, habe den Leuten auch immer gesagt, dass das nur die deutsche Version ist und dass der Text auch deutsch ist. Bei Fliptown stellte sich relativ schnell heraus, dass das vor allem gemischte Gruppen waren. Also Leute, die irgendwie niederländische Freunde dabei hatten, wo es dann einfach für alle erklärt werden sollte. Und das ging dann einigermaßen. Witzigerweise bei Shandiga und bei Inferno, die ja beide auch auf der Messe auf Englisch zu haben waren, bei den jeweiligen Verlagen, kamen sie trotzdem zu uns. Ich verstehe nicht genau, warum die auf die Idee kamen, zu Strohmann Games zu gehen, um dort das Spiel in Deutsch spielen zu wollen. Vor allem da Inferno mit so einem kleinen Pamphlet an so sieht dein Zug aus und das sind die Symbole kommt und es halt alles komplett deutsch ist. Habe ich es nicht ganz verstanden, aber ja, wir hatten uns vorher schon mal drüber unterhalten, dass es ja keine potenziellen Kunden sind. Wir haben es den Leuten halt trotzdem erklärt, vor allem bei Fliptown, weil der Ursprungsverlag nicht da war, und bei Infiltrators war der Verlag zwar da, also zumindest businesstechnisch war er da, weil ich mit dem Verlagschef geredet habe, aber es ist halt annähernd, also bis auf die Mission, das Missionsbuch kannst du wahrscheinlich irgendwo downloaden, ist es halt sprachneutral. Das heißt, ich weiß nicht, ob wir die einzigen waren auf der Messe, die es bei hatten. Das kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Aber ich habe es den Leuten halt trotzdem erklärt. Und bei Ritual war es so, dass dadurch, dass es ja quasi die erste Eigenproduktion und Eigenentwicklung von Marcel ist und war, und er gerade nach einem englischen Publisher sucht, bin ich halt mehrfach gefragt worden, ob ich es auf Englisch erklären kann oder ob ich weiß, wer es auf Englisch macht.
Ja, also ich würde auch immer mal sagen, natürlich ist man auch immer nett und erklärt den Leuten mindestens so eine Übersicht dann auch auf Englisch, wenn man jetzt das Spiel eigentlich nur auf Deutsch da hat. Das muss man sagen, es ist halt üblich, dass wenn die Verlage alle da sind, das heißt der Originalverlag und dann vielleicht auch der, also man selber als deutscher Verlag, das ist dann üblich, dass man die Leute dann entsprechend zum anderen Verlag schickt. Also wenn wir jetzt sagen, man hat die deutsche Version, dann schickt man die Leute halt, wenn der andere Verlag da ist, der Originalverlag, schickt man die Leute dahin, damit sie es da auch gleich kaufen können und weil die Erklärer da halt darauf ausgelegt sind, dass sie es dann auch auf Englisch erklären oder sogar auch in anderen Sprachen. Und andersrum eben auch, also zu einem selber an den Stand werden dann halt auch Leute geschickt, die ja dann halt deutschsprachig sind und das halt genauso gut bei uns machen können. Es ist natürlich ein bisschen interessant, wie der potenzielle Käuferkreis ist, weil ein Verlag wird keineswegs reich, also generell nicht und auf so einer Messe schon gar nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, wirtschaftlich verständlich, wenn man fünfstellig für so einen Stand bezahlt, plus Personal, dass man dann halt guckt, dass man möglichst einen Käuferkreis auch hat, dem man diesen Service bietet. Denn also im Eintrittsticket ist es halt so nicht notwendigerweise mit drin. Ich meine, wenn ich in so eine Veranstaltung gehe, dann kostet mich so ein Ticket, keine Ahnung, 21 Euro oder so, je nachdem, Vorverkauf oder nicht. Und dann, naja, das Erklären auf den Ständen finanziert sich dadurch halt nicht, weil davon kriegt ja der Verlag nichts. Der Verlag hat ganz im Gegenteil, der hat halt hohe Kosten durch die Standmiete und der muss das durch Verkäufer halt irgendwie wieder reinholen, dass man wenigstens, wenn man Glück hat, bei einer schwarzen Null steht. Das ist so das Ziel von allen Verlagen, dass man irgendwie, also je nach Verlagsgröße, es gibt natürlich auch Verlage, die Gewinn machen, aber genauso genug Verlage, die Verlust machen, die das nur dann fürs Marketing abschreiben. Das ist eine komplizierte Sache, aber um die soll es heute ja dann auch nicht so ausführlich gehen. Ja, für mich auf jeden Fall mal wieder Neues, eben einerseits viel auf Englisch erklärt, viel französischsprachige Gruppen auch, wo dann innerhalb der Gruppe noch übersetzt wurde, wenn dann halt mal jemand was so nicht verstanden hat. Also es war dann auch, also natürlich, mein Englisch ist auch limitiert. Es ist jetzt aber schon nicht schlecht, würde ich sagen. Eigentlich war da schon die Erklärung recht rund dann mit der Zeit. Das Problem ist, dass natürlich dann jeder können muss. Also wenn ich jetzt sage, hier, this tile has to be adjacent to that, whatever, so, dann muss das natürlich auch verstanden werden. Das sind zwei Ebenen. Das ist dann halt, wenn ich stolz bin auf mich, dass ich die Fachbegriffe kann und dann verwende ich sie und dann können die Leute sie aber nicht, da ist ja auch niemandem geholfen. Dann umschreibt man das so ein bisschen und dann gab es, es hat ja alles geklappt, es war alles nett und es war trotzdem dann ein bisschen anstrengend so, wenn du halt an einem Tag habe ich auch, da habe ich einen vollen Tag erklärt, da habe ich fast nur Englisch erklärt. Das ist dann auch so ein bisschen so, dass es dann nicht jeder fühlt sich da so wohl drin und dann wird halt gesagt, hey du, das Spiel, ich fühle mich in dem Spiel nicht so wohl oder in dem Spiel, das auf Englisch zu erklären, weil sie halt auch komplexer sind, dann wird man halt gefickt und ich sage halt nie nein, ich mache das dann immer. Es hat immer geklappt. Die Leute wollen einem nichts Böses. Es war wie immer. Ich habe auch keine wirklich negativen Stories zu erzählen groß. Die einzige kleine habe ich jetzt in der letzten Folge, in der 5. Folge erzählt. Die betraf aber auch nicht mich direkt. Das heißt, ich war mit dem Spiel eigentlich sehr happy, was das Erklären angeht. Jetzt, Chris, hast du noch irgendwas hinzuzufügen in dem Bereich? Ansonsten würde ich gerne dazu kommen, dass ich auch schon was gespielt habe von den Spielen, die ich mitgenommen habe.
Nee, also du hast eigentlich einen ganz guten Abriss nochmal gemacht zum Thema Verlage auf der Messe. Ich würde grundsätzlich, also ich würde es ja auch kappen. Also das ist ein komplett eigenes Thema, wie sehr lohnen sich solche Messen für Verlage oder nicht. Was wir vielleicht kurz besprechen sollten, weil wir es in der Voressen-Folge angesprochen haben, die Neuregelung mit dem Verkauf nicht vor 9.30 Uhr. Manche Verlage haben sogar nicht vor 10 Uhr verkauft. Und da vielleicht einmal kurz was zu sagen. Ich fange einfach mal an. Ich fand es schwierig. Ich hatte dann auch verschiedene Informationen, Informationsquellen, die unterschiedliche Dinge gesagt haben. Es hieß nämlich irgendwann, ja, das gilt ja nur für Donnerstagmorgen. Daraufhin dachte ich so, okay, ist ja cool, dann kann man ja die nächsten Tage ganz entspannt sein. Bei mir klappte das auch an den nächsten Tagen. Also in der Regel haben die Verlage nicht Nein gesagt, wenn ich mit einem Strohmann-T-Shirt vor denen stand und gefragt habe. Weil, naja, man sitzt dann halt doch alle gemeinsam in einem Boot. Donnerstag war es rigoros, dass es keiner gemacht hat. Und ich habe auch grundsätzlich natürlich mitbekommen, dass Spiele relativ schnell ausverkauft waren. Ich habe das Gefühl gehabt, dass sie weniger schnell ausverkauft waren als die letzten Jahre. Also, dass wir quasi nicht Donnerstag schon komplett out of everything waren, sondern rein erst Freitag meistens oder Samstag. Je nachdem, wie gehypt der Titel war. Und ja, als Erklärer fand ich sehr, sehr angenehm, dass die Presse auch erst zur regulären Zeit rein durfte. Aus folgendem Grund. Die machen morgens ihre Runde und gehen natürlich auch zu den Verlagen und schauen schon mal, sichern sich vielleicht schon irgendwo einen Tisch. Und in der Regel, na, in der Regel nicht, aber es gibt einige Leute, die sind nicht unbedingt super freundlich auf Messen. Also vor allem, wenn du einen sehr, sehr engen Zeitplan hast, du willst alles sehen, du hast einen gewissen Informationsauftrag für deine Zuschauer, für deine Leser, dann geht es halt in der Regel nicht darum, dass das Spiel komplett gespielt wird, sondern dann geht es darum, kurz einen Pitch zu bekommen und wenn der zu lange dauert, dann ist man genervt. Verstehe ich alles, gar keine Frage. Aber das ist halt für einen Erklärer, der morgens um 9.30 Uhr am Stand steht und sich erstmal akklimatisieren muss, erstmal wissen muss, was geht denn hier gerade ab, was erwartet mich heute, ist das eine doppelte Belastung. Und ich brauche morgens in der Regel immer meinen Kaffee und ich brauche vor allem auch mal einen kurzen Moment, um durchzuatmen und zu verstehen, okay, wir starten jetzt. Und wenn dann jemand vor mir steht und schon die ersten Fragen hat und schon die ersten Spielewünsche und schon fragt, ja, kann ich das spielen und wer erklärt mir das denn und erklärst du mir das oder sonst was, das bringt mich morgens aus meinem Zen. Und kurze Rede, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fand es sehr angenehm, dass ich diesen Run morgens nicht hatte. Das lag vielleicht auch daran, dass Strohmann relativ weit hinten in der Halle war und erstmal die vorderen Teile der Halle abgefrühstückt wurden, bevor es dann weiterging. Aber ich fand es trotzdem angenehm. für mich persönlich. Wie hast du es wahrgenommen?
Ja, also doch, war alles soweit auch angenehm und in Ordnung. Ich hatte auch ein bisschen Probleme mit dem Kaufen. Also ich habe gar nicht viel gekauft. Ich habe noch was mitgebracht. Ich habe einen Loot mitgebracht. Das ist das Messespiel gewesen, das Gallic Games rausgebracht hat in Zusammenarbeit mit dem März Verlag. Und das ist so ein kleines Roll and Ride. Und das sollte ich halt mitbringen. Und da war es halt echt schwierig. Also auch wenn ich Uwe so ein bisschen kenne, Uwe Bursig von Gallic Games, der auch demnächst mal wirklich bei uns im Podcast ist, der kann mir dann nicht einfach so eins zurücklegen. Also es ist halt schwierig, es ist einfach, die Leute sind völlig durch. So. Also die Leute sind wirklich total, das sind so viele Informationen, so viele Leute und das funktioniert halt dann nicht vernünftig. Und ich habe dann eins holen wollen, das gab es auch beim Merchandise-Stand der Spiel. Und das hat dann am Ende auch geklappt, aber es war eben so, dass ich da gefragt habe und dann meinten die, nee, auch erst ab 9.30 Uhr und das war nicht Donnerstag. Das heißt, die offizielle Ansage war offenbar, dass jeden Tag erst ab 9.30 Uhr verkauft werden darf. Und genau, manche haben es wirklich erst streng ab 10 Uhr gemacht. Das stand dann, inzwischen behelfen sich viele damit, dass sie so ein Board nehmen, so eine Tafel und mit Kreide dann halt draufschreiben, hey, nee, also wir verkaufen ab so und so viel Uhr, um sich eben Teil der Anfragen zu sparen. Es gibt immer noch Leute, die das dann nicht gesehen haben oder nicht, ja, die es nicht gesehen haben, sagen wir einfach mal. Und die halt trotzdem fragen. Und dann kriegt man halt gegebenenfalls auch mal eine genervte Antwort, muss ich ganz klar sagen. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass wenn ich am Donnerstagmorgen auch im letzten Jahr jemanden gefragt habe, vor der Öffnung, dass die Leute da so lieb und welcoming gewesen wären. Also das kann ich einfach aus meiner Erfahrung nicht behaupten. Ich wollte nicht viel vorher kaufen, überhaupt nicht. Ich kaufe nicht viel auf das Spiel, dieses Jahr besonders wenig. Aber die sind in der Regel gestresst. So, das muss man verstehen, das nehme ich ihnen nicht übel. Das sind bestimmt alles liebe, nette Menschen. Aber wenn du am Donnerstagmorgen kommst, die Leute sind so gestresst mit dem Aufbau. Und auch am Mittwoch, ich glaube, es war deutlich, also natürlich wurde auch erklären, was verkauft. Aber ein Großteil der Spiele, glaube ich, ging eher immer an Presse und Influencer, die eine halbe Stunde früher rein durften, um dich so nicht zu korrigieren, aber eine kleine Sache noch anzufügen. Die durften um 9.30 Uhr rein, um 10 Uhr war die offizielle Eröffnung und um 9.30 Uhr durften Influencer, Presse und so rein, was auch dazu geführt hat, dass immer noch Spieletische reserviert waren. Dann, ich wollte zum Beispiel Seti spielen, dachte mir, ich gehe dann halt um kurz vor 10 oder um 10 da an den Stand und stelle mich da hin und wenn dann Leute reinkommen, schaue ich halt, dass ich da dann mitspielen kann. Und dann saßen an allen Tischen bei Jack Games Edition und Heidelberg Games standen schon Leute und alle haben gesagt, nee, ist reserviert. Es war dann so kurz vorm Handtuch, das da hingelegt wurde. So wichtig war es mir dann am Ende auch nicht. Ich wollte dann auch nicht dann da noch ewig warten, weil man muss dazu sagen, ich hatte insgesamt 8 freie Stunden aufgeteilt auf 4, auf 2 Tage. Das heißt, ich hatte 2x4 Stunden, da machst du nicht viel auf so einer Messe. Also einen Großteil der Zeit brauchst du allein, um irgendwie durch eine Messehalle zu gehen. Also du brauchst ja teilweise schon eine Viertelstunde, um durch so eine Halle 3 zu gehen. Mit der Zeit kennt man allerdings dann auch ein bisschen Schleichwege. Dennoch, es ist voll, du kommst nicht zu viel. Ja, also das so zu unseren Eindrücken. Wahrscheinlich könnte ich auch noch eine Stunde weiter drüber reden. Es war auf jeden Fall alles wie immer sehr cool. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich mag die Messe gerne. Ich brauche sie jetzt nicht 5-mal im Jahr, natürlich, um einen kleinen Einblick zu geben. Meine Arbeitszeiten waren angesetzt am Donnerstag, also Mittwoch bin ich angereist. Einige Stunden, wie es halt so ist, von einem Dorf von Kusterding aus, einem Dorf in der Nähe von Tübingen, bis du da in Essen bist, das dauert. Also ziemlich lange Anreise und dann kam ich da am Donnerstag an und dann checkt mal ein und so und am Mittwoch kam ich an, sorry. Und am Donnerstagmorgen ging es halt los vor Ort am Stand um 8.30 Uhr. 8.30 Uhr bis 19.30 Uhr war mein Tag am Donnerstag offiziell. Das heißt, das sind 11 Stunden. Und da hatte ich 45 Minuten Pause von, in denen kannst du dann auch, also sagen wir mal, du gehst aufs Klo, dann dauert das halt davon schon gerne 20 Minuten oder länger, weil du da anstehen musst. Ja, und dann hast du halt im Endeffekt so einen 11-Stunden-Tag. Das ist natürlich noch nicht alles, weil wenn du um 8.30 Uhr im Stand sein musst, dann musst du so gegen 8 an der Messe sein. Und naja, dann sind die Tage sehr, sehr lang. Es war also wieder sehr, sehr anstrengend. Und ja, nur mal einzuordnen, auch wenn jetzt jemand denkt, ja, natürlich wollt ihr gerne vorher Spiele kaufen können. Ja, es war. Aber ich glaube, die große Menge geht nicht an Erklärer weiter. Ich mag mich täuschen, ich habe keine Statistiken. So, jetzt würde ich aber gern mal, was wir bisher noch gar nicht gemacht haben in den ersten Folgen, wirklich über Spiele reden. Wir haben in der Vorfolge von Essen direkt vor der Messe, in der Bonusfolge, haben wir darüber geredet, was wir uns gerne holen möchten oder wo wir ein Auge drauflegen möchten. Chris, gibt es ein Spiel, was für dich ein Messehype war, egal ob jetzt für dich oder für irgendwen anders, aber wo du sagst, das hast du dir vielleicht mitgenommen oder auch nicht mitgenommen, aber du hast es schon gespielt, wo du vielleicht kurz was zu erzählen möchtest?
Also Messehypes gab es, glaube ich, viele. Und ich glaube auch Sachen, die ich gar nicht so gesehen habe, waren Hype-Spiele oder die ich ignoriert habe. Ich habe noch gar nicht so super viel gespielt. Also ich habe, muss vielleicht kurz einwenden, Christian und ich haben jetzt am Wochenende auf der Polaris relativ viel spielen können, auch viel auf der Messe selbst probieren und lernen können. Und wir haben halt auch abends teilweise noch zusammengesessen. Das heißt, so dieses Wochenende, wir hatten es, glaube ich, mal zusammengerechnet, haben wir irgendwie 19 Spiele, also du hast 19 neue Spiele gelernt und gespielt. Bei mir sind es ein bisschen weniger, weil einige kannte ich davon schon. Nichtsdestotrotz ist es eine große Menge. Und ich habe halt auch einige Hype-Titel, die halt sofort ausverkauft waren, ausgelassen, weil ich sie entweder schon habe oder weil ich sie nicht brauche oder nicht möchte. Ich kann zumindest einen Hype-Titel nennen. Würde ihn in die Kamera halten, aber wir nehmen ja gar nicht kameratechnisch auf. Ich wollte gerade wirklich so nach hinten greifen und es aus dem Schrank holen. So Menschen, die Sachen in die Kamera halten. Also ja, stellt euch jetzt vor...
Ich hab die Spiele wirklich bei mir liegen, teilweise einfach jetzt nicht, um sie unbedingt in die Kamera zu halten, aber damit ich nochmal gucken kann, wer so Autor ist und so weiter.
Das ist eine ganz gute Idee. Also ich kann eine Sache, also ich mach mal so drei Honorable Mentions, die ich vielleicht noch gar nicht...
Kurzen Hinweis, den ich nicht rausschneiden werde, es ergibt keinen Sinn, wenn du redest, wenn du nicht zum Mikrofon guckst, weil du dann sehr, sehr leise bist. Also genau, dann musst du mich quasi, da musst du mir subtil in die Kamera winken, dass ich quasi überbrücke, charmante Überleitung mache. Und wenn du dann wieder in die Kamera guckst, bist du auch vom Mikrofon. Und jetzt gebe ich dir gerne wieder das Wort.
Das ist alles live hier, alles. Hier wird nichts geschnitten. Skript. Übrigens, das sind so Mitteilungen für Menschen, die aus unserem Podcast, wie ich schon erfahren habe, ein Trinkspiel machen wollen, wenn wir gewisse Dinge
also
sagen.
Wir wollen gar nicht zu viele Insider machen, das finde ich immer schwierig. Ich habe manchmal schon Podcasts gehört, die haben quasi zur Hälfte aus Insidern bestanden. Ich dachte mir immer, okay, das ist ziemlich doof, weil wenn du ein neuer Hörer oder Hörerin bist, dann denkst du dir so, okay, verstehe ich nicht, finde ich nicht witzig, warum beömmeln sich alle? Aber ja, in dem Falle hat sich da ein bisschen durchgezogen schon das Skript und naja. Chris, was hast du denn, was du uns kurz vorstellen möchtest?
Also, Honorable Mention ist für mich auf jeden Fall Inferno. Inferno war eine Neuheit von Red Mojo Games und behandelt eins meiner absoluten Lieblingsbücher, nämlich die Göttliche Komödie von Dante Alighieri. Und es ist genau das, es geht darum, Seelen in die Hölle zu bringen und sie quasi möglichst gut zu platzieren. Es ist Worker Placement im Grunde, aber mit einem interessanten Twist. Und was ich dazu auch sagen muss, erstens, es kam bei Strohmann auf Deutsch, das heißt, ich hatte einen relativ guten Zugang dazu, weil es sollte ein offenes Geheimnis sein, aber wenn du bei einem Verlag arbeitest, hast du eventuell auch im Vorhinein die Möglichkeit, Sachen zu reservieren oder zu kaufen. Und ich habe den Autoren kennengelernt, der sehr, sehr lieb und sehr, sehr sympathisch ist und ich ein Foto mit ihm gemacht habe, das könnte der ein oder andere bei Instagram gesehen haben. Dementsprechend ist das so meine Honorable Mention. Dann eine, die du auch wahrscheinlich bestätigen kannst, die aber für dich gar kein Hype-Titel mehr war, das ist nämlich Let's Go to Japan oder Auf geht's nach Japan. Ein ziemlich cooles Draft-Spiel, super easy, leicht gespielt, aber hat genug taktische Tiefe, dass es auch Kennerspielern und auch größeren Brettspiel-Nerds durchaus Spaß machen kann und da hatte ich auch sehr, sehr viel Spaß dran. Und dann das Letzte, was ich noch nennen möchte, ist Daitoshi. Dani Garcia, illustriert von Marina Vidal. Dani Garcia, wem er gar nichts sagt, ist der Autor von Barcelona. Eigentlich sehr mittlerweile so ein bisschen der Kickstarter unter den Brettspielautoren, der einfach mit innovativen Ideen irgendwie überzeugen konnte. Und Daitoshi ist ein Rondellmechanismus, der ziemlich ausgeklügelt ist. Wir haben es zu meinem Leidwesen um 23 Uhr nachts angefangen zu spielen, waren dann um 1 fertig. Da war dann die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr so groß, sodass es auch da kein irgendwie zu publizierendes Ergebnis gab. Aber trotzdem ziemlich cooles Ding. Und in dem Atemzug noch mein absoluter Geheimtipp und das, was mich am meisten überrascht hat und wo ich sehr froh bin, dass ich eins mitgenommen habe. Neko Syndicate, auch von Danny Garcia. Ein winzig kleiner Engine-Builder eigentlich, also winzig klein in Anführungszeichen. Besteht halt maximal aus 10 Karten, die man im Laufe des Spiels spielen wird in 15 Runden. Geschichte, ja, ein bisschen absurd, aber man bringt den Don quasi zu Grabe. Also es, wer der Pate gesehen hat, weiß, dass Mafia-Bosse auch irgendwann mal sterben. Und wir sind eine Katzenmafia und wir verkaufen Sushi. Und das ist schon alles, was ihr dazu wissen müsst. Genau, das ist so ein bisschen mein Highlight, wenn man das Highlight nennen will. Den Rest muss ich mal wirklich, also ich muss immer noch Sachen spielen, ausprobieren, die ich mitgenommen habe. Aber das ist auf jeden Fall das, wo ich sage, da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, dass ich noch eins bekommen habe und mich da zum Verlag in Halle, ich glaube 4, gequetscht habe.
Ja, keiner würde von dir erwarten, dass du die alle schon gespielt hast. Also das war, glaube ich, nicht nötig, das dazu zu sagen. Wir nehmen uns ja auch am 15. Oktober und wir waren noch auf der Polaris, also keine Sorge. Kein Druck. Du hast schon, ich finde, du hast schon recht viel gespielt. Also wenn ich bedenke, wie viele Leute, glaube ich, schon Spiele mitnehmen und dann erstmal so zu gar nichts kommen oder vielleicht zu einem Spiel, gerade wenn es komplexere sind, ja, da hat man dann ja auch Zeit. Gerade wenn man vielleicht sich in Essen besonders viel kauft und dann erstmal nichts mehr kauft, dann hat man ja Zeit, das aufzuarbeiten. Worüber ich kurz reden möchte, ist was ich ja bei dir am Stand gespielt habe, also bei Strohmann Games. Also erstmal möchte ich dazu sagen, da ist, also gegebenenfalls ist bei allem insofern schon mal ein bisschen Bias drin, wie kommst du überhaupt zu den Spielen? Das heißt, in dem Falle war es so, dass ich mir gedacht habe, hey, ich hätte jetzt irgendwie Bock, was zu spielen. Das musst du kurz überlegen. Das war, glaube ich, Sonntagmorgen, wo ich nochmal 4 Stunden frei hatte. Und dann dachte ich mir, wollte ich halt eigentlich zu Seti und dann gab es da keine Chance. Und dann war ich halt schon ein bisschen genervt von den Leuten, weil da halt oft einer saß, der dann den kompletten Tisch reserviert hat und so viele Tische gab es nicht, sodass es halt wirklich ein bisschen wehgetan hat. Und naja, dann habe ich halt gedacht, okay, pass auf, bevor wir jetzt hier noch irgendwo rumrennen und suchen und gleich geht's auf und Stress, ich habe doch auch Bock, die Sachen von Strohmann auszuprobieren und dass Chris uns das erklärt, ist natürlich besonders cool und deswegen ist da ein bisschen Bias drin. Wir haben dann ausprobiert Fliptown und Infiltrators. Fliptown hat mir einen guten Ersteindruck gemacht, das habe ich ja gerade schon gesagt, da möchte ich aber jetzt gar nicht so drüber reden, weil ich halt nur einmal gespielt habe und naja, auf so einer Messe, aber Infiltrators, das war eine Überraschung für mich. Infiltrators habe ich eben kennengelernt auf der Messe mit noch einer anderen Person, die sich dazugesetzt hat und Chris hat uns das erklärt und wir haben das zu dritt gespielt. Erstmal zu den Daten, Infiltrators, ja auf Deutsch bei Strohmann Games. Originalverlag, müsste ich jetzt so ganz schön auf der Packung suchen, das ist von Broadway. Ja, kenne ich nicht, aber ja, cooles Spiel auf jeden Fall, Spoiler-Alarm. Das ist ab 10 Jahren 2 bis 5 Personen, 20 bis 30 Minuten. Das ist ein Kartenspiel, was so in einer bisschen größeren Schachtel kommt, so Exit, wenn ihr da Anton kennt, so in der Art, in der Größe und auch gar nicht so teuer war.
Publisher kommt aus Hongkong.
Ah ja, interessant. Okay, das erklärt auch dann den Illustrator. Illustration ist von Man Tsun. Da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob es Mann oder Frau ist. Das Spiel ist entwickelt worden von John Keane und Liam Keane. Wahrscheinlich Brüder, würde ich jetzt mal annehmen. Ja, und es hat mich total überrascht. Also Infiltrators ist, glaube ich, eine totale Messeneuheit, was ich hier mitbekommen habe. Ist mir noch nicht wirklich aufgefallen. Vorher auch so namentlich nicht, hat mir gar nichts gesagt. Stellt euch erstmal ein Kartenspiel vor, wo ihr mal wieder Zahlenkarten habt. In dem Falle gehen sie, naja, also insgesamt von 1 bis 15. Es sind aber gegebenenfalls nicht alle im Spiel. Ist auch nicht so wichtig im Detail. Stellt euch Zahlenkarten vor in verschiedenen Farben und jede gibt es genau einmal. Dann liegen erstmal Karten verdeckt in der Mitte und reihum nimmt sich jeder maximal eine Karte. Muss man aber auch nicht tun. Sagen wir mal, ich bin der Startspieler, ich nehme mir diese eine Karte aus der Mitte und habe dann so einen kleinen persönlichen Kartenhalter, wo ich diese Karte einstecke, sodass nur ich sie sehe und sonst niemand. Und dann habe ich auch noch andere Karten als Handkarten. Und all diese Karten sind eben einfach nur diese Zahlenkarten in verschiedenen Farben. Jetzt muss man wie in Similo, wenn ihr Similo kennt, dann wisst ihr so ein bisschen grob, was man macht. Man legt eine seiner Handkarten hin, um einen Hinweis zu geben. Entweder lege ich sie so quer vor mich, dann sage ich, diese Karte, die ich gerade ausgespielt habe, hat gar nichts mit der Karte zu tun, die geheim auf meinem Kartenständer steht. Die anderen müssen halt mit der Zeit herausfinden, was für eine Karte ich da habe. Oder ich lege meine Karte hochkant vor mich ab und sage dann, hey, diese Karte hat was mit meiner geheimen Karte auf meinem Kartenhalter zu tun. Das könnte dann zum Beispiel sein, ja, die Karte, die ich auf dem Kartenhalter habe, ist schwarz und ich lege eine Karte vor mich aus, die schwarze 12 zum Beispiel, und möchte damit aussagen, dass diese Karte, die ich geheim habe, schwarz ist. Ja, und natürlich kann es aber auch sein, dass einfach die Zahl übereinstimmt oder ein Vielfaches davon ist, von der Karte, die ich da geheim habe. Und deswegen ist es noch keine konkrete Information. Ja, also so läuft das Spiel. Da tastet man sich dann mit der Zeit ran und dann muss man halt so ein bisschen, ja, irgendwann, also Ausschlussverfahren natürlich, aber man muss auch clever spielen, jetzt überlegen, welche Karte könnte ich spielen, damit ich, wenn er die auf irgendeine Art und Weise beantwortet, also eben sagt, die hat nichts mit der gesuchten Karte zu tun oder sie hat was damit zu tun, möglichst viel wieder ausschließt. Hat mir sehr gut gefallen, habe ich inzwischen noch ein paar Mal öfter gespielt, auch mit neuen Leuten. Da gibt es erstmal so Trainingsmissionen, die noch sehr einfach sind. Das habe ich dann doch gemerkt. Also Chris hat uns eine Trainingsmission gezeigt. Da mussten wir nur mit unserem Kartendeck 3 Karten, ja, wie sagt man, ich glaube, man muss sie irgendwie erschießen, die Karten, witzigerweise. Da liegt so eine Papppistole bei. Und dann muss man, wenn man jetzt sagt, hey, in meinem Zug, ich will jetzt sagen, was du für eine Karte hast, dann nehme ich diese Papppistole, zeige auf diese Karte und sage, das ist die grüne 7. Und dann deckst du sie halt auf oder sagst, nee, leider nicht. Und dann hat man eine Patrone verschossen. Die Patrone zeigt dann an, wie viele Versuche man hat in der Mission. Hat mir sehr gut gefallen. Also ich wiederhole nochmal Infiltrators auf Deutsch von Sturmann Games von John Keane und Liam Keane mit Illustrationen von Man Tsun. Ja, soll ich nochmal mit dem Spiel weitermachen? Weil Chris, wenn du schon dein Pulver verschossen hast, würde ich gerne noch auf ein anderes eingehen.
Ich kann auch noch was anderes nennen, wenn du unbedingt möchtest.
Also wenn du noch irgendwas hast, wo du wirklich sagst, das liegt dir am Herzen, weil es besonders doof oder besonders gut war und du kannst das schon beurteilen, dann natürlich gerne.
Moment. Also ja, natürlich bin ich doof. Du weißt genau, wovon ich spreche, oder willst du das noch sagen?
Nee, kannst du gerne machen.
Ja, wir hatten am Sonntag die Chance, im Café nach der Messe Seti zu spielen. Und ich bin sehr, sehr skeptisch an dieses Spiel rangegangen, war mir nicht sicher, ob das was ist, was ich mag. Es ist schon sehr opulent, so mit diesem Sonnensystem, was sich auch bewegt. Also es ist halt wirklich so die Bewegung des Sonnensystems, wenn man gewisse Aktionen auslöst. Das heißt, irgendwie die Planeten bewegen sich um die Sonne. Ja, ist das Sonnensystem, Gut, vergesst das. Und dann hat es halt so eine Karten-Engine ähnlich wie Terraforming Mars irgendwie, nur dass du keine Bedingungen erfüllen musst, um die Karte spielen zu dürfen, sondern du musst in der Regel halt Geld ausgeben oder dich für Standardaktionen entscheiden. Dabei sind Karten gar nicht der Hauptaugenmerk dieses Spiels, sondern es gibt halt viele Standardaktionen, die du viel lieber machen willst, als eine Karte ausspielen, weil eine Karte ausspielen irgendwie super viel Geld kostet, was du in diesem Spiel einfach nicht hast. Es ist ressourcentechnisch echt knackig, also wirklich. Und am Anfang fühlt es sich auch so an, als ob ich niemals irgendwas machen kann. Und irgendwann geht's dann. Und wir brauchten echt so ein bisschen Zeit, um reinzukommen, auch die Regeln zu durchdringen, auch zu verstehen, welche dieser 8 Aktionen, die man immer zur Verfügung hat, man jetzt genau machen möchte. Aber holy moly macaroni, um es im neudeutschen YouTube-Sprech zu sagen, das ist ein wirklich gutes Spiel. Also wir hatten beide sehr viel Spaß. Ich spreche jetzt einfach mal für Christian mit, aber der nickt einfach nur. Wir hatten beide sehr viel Spaß, auch wenn es uns überfordert hat. Ist ein Expertentitel durch und durch. Aber wenn ihr die Chance habt, es euch anzugucken, ich würde es, glaube ich, nicht blind kaufen. Außer ihr seid totale Astro-Freaks, dann vielleicht schon, weil es geht halt um extraterrestrisches Leben. Also Seti ist ja diese, wir finden außerirdisches Leben-Ding. Ich weiß nicht, da kann man seinen PC für zur Verfügung stellen, früher habe ich mal gehört, um die Rechenpower den Leuten zu geben quasi. Dann auf jeden Fall, aber das hat es schon faustdick hinter den Ohren. Und ich brauche hundertprozentig eine Zweitpartie, die wird es hundertprozentig auch geben. Ob mit Christian oder ohne, das wird sich dann noch zeigen. Aber das hat mich positiv wirklich im wahrsten Sinne ins All geblasen.
Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Also erstmal wird man hauptsächlich ein bisschen erschlagen von der Vielfalt an Aktionen, die man durchführen kann. Also es mag jetzt nicht so wie das Evolution sein, was jetzt ja auch erschienen ist. Aber es sind schon viele Aktionen und du kannst halt dann auch ganz viele Karten spielen. Also man kann von seiner Hand eine Karte spielen, immer für Geld. Oder man führt einfach eine Rundaktion aus. Davon gibt es dann schon aber so 7 oder 8. Und das kostet auch Geld und oder Energie. Und dann kann man halt eine Sonde von der Erde starten. Ist jetzt schwierig, mit meinem Podcast das genauer zu erklären. Das ist aber auch nicht wichtig. Da ist halt so ein Brett mit verschiedenen Scheiben auch. Da dreht sich auch viel. So ändern sich also Konstellationen. Und irgendwo ist die Erde drauf gedruckt. Und da platziert man dann halt seine Sonde. Und dann kann man die eben auch mit Aktionen bewegen und dann auf andere Planeten bewegen und dort auch wieder landen. Jetzt ist es aber so, dass es unfassbar viele Karten gibt, die, glaube ich, alle individuell sind. Und dann spielst du so eine Karte aus und dann kannst du die für ihre Hauptaktion ausführen oder halt für ihre Nebenaktion. Da kriegst du dann wieder nur einen Bonus. Wenn du sie mit ihrer Hauptaktion spielst, dann kannst du, ja, da musst du Geld bezahlen, wenn du das machen willst. Und dann steht da halt drauf, hey, du darfst zum Beispiel, also ein Beispiel zu geben, eine neue Sonde starten, was ich ja sonst auch schon kann als Aktion. Aber du darfst sie danach auch gleich 2 Schritte bewegen und vielleicht auch durch Asteroidenfelder, sowas in der Art. Und dann ist gegebenenfalls auf der Karte noch eine Bedingung aufgedruckt, für entweder fürs Endspiel, um Siegpunkte zu bekommen, oder eine Mission, die du noch während dem Spiel erfüllst. Und das gibt dann unfassbar viele Möglichkeiten, die du halt hast an deinem Zug. Und jedes Mal, wenn du Karten ziehst, kannst du halt gefühlt erstmal wieder eine Viertelstunde überlegen, weil du plötzlich sagst, oh wow, da kann ich ja für 2 Geld auch noch das dazu machen und dann kann ich noch das und dann kriege ich später das. Also schon wild, denke ich auch, auf jeden Fall ein Expertenspiel. Hat mir in der Erstpartie super gut gefallen. Und was mir vor allem gut gefallen hat, das waren die Aliens. Denn es gibt, was Chris noch nicht so im Detail erwähnt hat, in jeder Partie nehmt ihr euch 2 Alien-Tableaus oder halt, also ja, also doch Alien-Tableaus, sagen wir einfach mal, ich weiß nicht, wie sie wirklich heißen, verdeckt und legt sie an der einen Seite dieses Spielbretts an und zu gewissen Zeiten des Spiels werden die halt umgedreht und ihr habt halt eben, ja, außerirdisches Leben entdeckt. Natürlich, nach ein paar Partien wird sich das doppeln, aber es gibt ja viele verschiedene Kombinationen und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie es Erweiterungen geben wird mit neuen Alien-Spezies. Stellt euch da jetzt nicht zu viel drunter vor, also es ist natürlich ein Eurogame am Ende. Da kommen jetzt nicht komplett neue Mechanismen rein, aber es war schon ein paar kleinere Mechanismen. Und also ja, man muss sich auch immer viel leisten vorstellen oder ja, sowas in der Art. Oder neue Karten gibt es dann auch für die Alien-Spezies speziell, die dann auch mit denen interagieren. Fand ich super cool. Mein Ersteindruck ist sehr, sehr positiv. Auch ich bräuchte eine 2., 3., 4., 5. Partie und würde sie auch wollen, denke ich. Bin sehr gespannt. Ich glaube, punktetechnisch kann man da noch einiges machen. Und ich möchte auf der Boardgame Cruise, die jetzt Anfang November beginnt, auch gerne so SETI-Runden jeden Tag anbieten, um das Spiel noch mehr Leuten näher zu bringen.
Da ein schöner Einschub. Christian ist als Erklärer auf der Cruise. Also solltet ihr bei der ausverkauften Cruise jetzt im November nach Island fahren, dann werdet ihr Christian in live und in Farbe erleben. Und der wird euch ganz, ganz viel SETI erklären, aber natürlich auch noch ganz, ganz viel anderen Stuff und er wird ein toller Erklärer sein, eine tolle Zeit haben und euch alle ganz glücklich machen und er wird auch ganz, ganz glücklich sein.
Ja, ich hoffe doch. Also ich bin sehr gespannt natürlich auf die Cruise, die Boardgame Cruise. Über die Färöer geht's nach Island, die ist ausverkauft mit 250 Leuten, also wirklich noch deutlich mehr als auch letztes Jahr dabei waren. Ich freue mich drauf und würde gerne wirklich so Expertenspiele, so richtige Neuheiten, in der Regel auch Sivoluten, wenn ich das hinkriege. Ich habe da kein Spiel da, aber es sind so Sachen, die möchte ich anbieten. Ja, wer weiß, vielleicht ist ja jemand, der zuhört dann auch auf der Cruise. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Aber ja, ich freue mich natürlich sowieso über alle Leute. Übrigens wir haben nur ein T-Shirt diesmal. Das ist eher so für uns so als Andenken, um uns als Erklärer zu erkennen. Wir werden Binden haben, Armbinden. Habe ich schon gesehen. Das wurden Armbinden, da steht irgendwie Boardgame Cruise Guru drauf oder so. Bin ich schon sehr gespannt, wie gut man da erkennbar ist, ja.
Ja, so, jetzt schweifen wir aber schon wieder ab. Wir wollten eigentlich diese Folge gar nicht so lang machen. Also ja. Du hast noch, wie viel hast du noch? 2 Titel?
Ich möchte eben 1 bis 2, also vielleicht auch nur einen. Ich möchte einen ja. Titel kurz vorstellen, der ist auch schnell gemacht wieder. Und zwar Magic Maze Tower. Jetzt habe ich letztes Mal schon gesagt, dass ich mir das spontan vorbestellt hatte. Ich denke, Magic Maze ist recht vielen Leuten bekannt. Das ist ein Spiel, wo man in der Mitte erstmal so ein Plättchen hat und 4 Spielfiguren. Und wenn 4 Leute mitspielen, darf jeder alle Spielfiguren steuern, aber nur in eine Richtung bewegen. Man darf aber nicht sprechen, dann läuft eine Sanduhr und dann muss halt jeder alle Figuren bewegen, aber nur in seine eigene Richtung. Und natürlich hat man Ziele, die man erfüllen möchte, und wenn man dann sieht, hey, Mist, ich möchte die Figur da weiter bewegen, das geht aber nicht, die muss noch ein Feld nach oben, dann kann ich der Person, die nach oben bewegen darf, so einen passiv-aggressiven roten Pöppel vor die Nase stellen. Das ist der beste Pöppel der Spielgeschichte natürlich. Die Person weiß dann nur, dass sie irgendwas machen soll, aber nicht was. Und jetzt gibt es Magic Maze Tower, das ist ganz, ganz neu, habe ich auf Verdacht vorbestellt. Das ist von Kaspar Lapp mal wieder, der auch das originale Magic Maze gemacht hat. Und es ist gezeichnet von Guillaume und Anthony Molins oder so. Und es ist von Sit Down. Und auch die deutsche Version ist von Sit Down. Hat mir super gut gefallen. Habe ich im Zug gleich gespielt. Wir haben erstmal die Tutorial-Missionen gespielt. Die sind nur, um die Mechaniken kennenzulernen. Und anschließend haben wir auch das erste Szenario gemacht. Man nimmt sich dann so ein größeres Papierspielplan teil und muss die Figuren dann auf ihre Ziele bewegen. Und wieder darf jeder nur eine Richtung machen, aber diesmal ist es so, dass es keine Sanduhr gibt und auch keinen roten Pöppel. Man darf wieder nur in seine eigene Richtung bewegen. Wir haben zu zweit gespielt, das heißt, da hat jeder 2 Richtungen, zum Beispiel nach oben und nach rechts, und der andere darf dann nach unten und nach links bewegen. Und dann muss man da ein Logikrätsel lösen. Jede Spielfigur hat eine Fähigkeit und die muss man dann zu bestimmten Zeiten, also in bestimmten Momenten einsetzen. Es gibt eine neue Figur, die fand ich sehr charmant. Es gibt eine neue Figur, die man auch im normalen Magic Maze verwenden kann. Das ist die kleine Schwester. Und die kleine Schwester ist sehr anhänglich. Das heißt, die kleine Schwester, die teleportiert sich immer nur, und zwar immer nur neben eine andere Spielfigur. Das heißt, wenn ich die kleine Schwester irgendwo hinbringen muss, dann muss ich eine andere Spielfigur so hinbewegen, dass die kleine Schwester sich dahin teleportieren darf, also neben die andere Figur. Das geht aber immer nur quasi in einer Spalte oder Reihe. Wenn die kleine Schwester ganz unten rechts auf dem Board steht und eine andere Figur ganz unten links, dann kann sich die kleine Schwester neben die Figur unten links teleportieren, weil es eben dann in einer Reihe ist. Fand ich sehr gut wir haben die Tutorials durchgespielt und dann die erste Mission. Wenn man die einzelnen Spielplanteile durchgespielt hat, dann dreht man alle um und setzt diese 4 Spielplanteile, die man pro Mission hat, zu einer großen Mission zusammen. Und oh Gott, war das knackig schwer. Also so nach so einer Messe, wir waren richtig durch am Montagmorgen. Da kannst du dann auch Spielplanteile drehen. Das war wild. Hat mir erstmal sehr gut gefallen. Das wollte ich einfach nicht unerwähnt lassen, weil ich möchte nicht immer nur so Name-Dropping betreiben. Wenn ich sage, ich habe es mir gekauft und ich habe es jetzt auch schon gespielt, wollte ich das noch kurz sagen. Ja, dabei würde ich es aber heute belassen. Bei allem anderen würde ich nämlich sagen, ich bräuchte noch weitere Partien, um da ein bisschen besser einzusteigen. Das heißt, was Spiele angeht, Messe-Hypes, so für mich persönlich, also immer persönliche Hypes, ja, war das, was ich jetzt heute erstmal vorstellen würde.
Ich stimme dir dazu. Wir werden ganz sicher in der nächsten Zeit noch genug privat irgendwie versuchen zu spielen. Heute ist schon wieder was angekommen hier. Hab ich dir ja vorhin schon gezeigt. Also heute kam ein Kickstarter an, der muss auch irgendwann mal gespielt werden. Also daher. Wir werden, glaube ich, noch mehrfach von den Spielen berichten. Und ihr werdet ja auch berichten, was ihr so spielt. Wir werden das verfolgen. Also wenn ihr mal kommunizieren wollt und gerne mitteilen wollt, was ihr so gekauft habt, was ihr gut findet. Wir würden uns auf jeden Fall über jede Interaktion, sowohl bei Instagram als auch in den Kommentaren bei Spotify oder sonst wo, freuen. Haben wir noch was, Christian?
Also im Prinzip habe ich es leider nicht geschafft. Ich wollte eigentlich ein Spiel für heute vorbereiten, weil das ist ja immer so charmant, dass du die Idee mit dem Spiel hattest. Habe ich aber heute nicht geschafft. Der Hintergrund ist der, ich bin dann doch auf der Polaris ein bisschen erkrankt. Also Chris war auch schon vorher krank von der Spiel und habe ich mich dann doch irgendwo angesteckt. und habe es recht gut vertragen. Also besonders wild war es jetzt nicht, aber durch die extreme Belastung jetzt mit dieser nächsten Messe und ich musste ja durch ganz Deutschland reisen, bin ich leider ein bisschen platt gewesen und habe heute irgendwie den ganzen Tag geschlafen und habe es dann nicht mehr geschafft, das Spiel heute vorzubereiten. Und ich finde es total schade, weil ich hatte eine total, denke ich, witzige Idee. Aber wer weiß, vielleicht ist das auch eine bessere Idee, die man dann verwendet, wenn noch ein Gast da ist, dass dann halt zwei Leute konkurrierend miteinander das Spiel machen können. Das heißt, es gibt scheinbar wirklich offenbar heute kein Spiel. Bisschen schade, aber mein Gott, hier kann es nicht immer geben.
Also ich hätte noch was.
Ja, dann hau raus, wenn du spontan noch eins hast.
Also es ist halt, also ich hatte das schon vorher vorbereitet. Deswegen ist es ganz witzig, dass die liebe Silke das in der letzten Folge schon mit uns ein bisschen zelebriert hat. Ich habe nämlich auch, ich habe aber nur eins. Und ich bin mal gespannt, ob du drauf kommst. Und ich habe auch gar nicht, also man muss dazu sagen, natürlich ist es, sind es 3 Ein-Sterne-Reviews. Ich versuche die jetzt simultan zu übersetzen, weil ich mich gar nicht darauf vorbereitet habe, die übersetzen zu müssen. Aber wir versuchen es trotzdem mal. Also, ich weiß, dass Menschen, die dieses Spiel wirklich sehr, sehr gerne mögen, ich habe versucht, es zu spielen, aber ich hasse es. Warum braucht dieses Spiel verschiedene Phasen? Das macht es für dein Hirn unfassbar schwer und es gibt keinen Benefit dafür. Ich habe so viele Eurogames gespielt und ich verstehe in der Regel komplexe Regeln relativ schnell. Selbst richtig schwere Spiele machen mir in der Regel keine Probleme, aber das checke ich einfach nicht. Das Spiel macht einfach keinen Sinn. Und ich weiß nicht, Moment. Und das Spiel hat es geschafft, dass mein Partner keine Brettspiele mehr anfasst. Also, dass mein Partner ihr Leben lang keine Brettspiele mehr anfassen möchte.
Also das muss ja ein schlimmes Spiel gewesen sein, auf jeden Fall. Kann man das irgendwie eingrenzen? Also, ich meine, es ist wieder so, also wir haben das ja letztes mit Silke gemacht in der Folge 5. Wie ist es denn? Ist das ein sehr bekanntes Spiel? Das wäre schon mal für mich wichtig. Ja, ein sehr bekanntes Spiel, okay.
Also, du kennst es und ich sage mal so, im Vergleich, wir haben über 14.000 positive Bewertungen und über 300 Ein-Sterne-Reviews nur.
Wow, ja, also, ja, trotzdem 300, aber ja, das, ja, welches Spiel ist denn so? Ich würde sagen, das müsste, ich frage mich, ob du wieder sowas machst, wo es vielleicht ein Spiel ist, was ich irgendwie mal irgendwo vorgestellt habe oder so. Das machst du ja gerne, das ist dann nichts, hat diesmal nichts mit mir zu tun, okay.
Nee, diesmal nicht.
Ja, dann muss ich erstmal anhand der Information muss ich raten. Hast du danach noch ein weitere Ein-Sterne-Review für mich? Wunderbar. Ja, dann würde ich jetzt erstmal raten. Und zwar würde ich jetzt mal sagen, ja, man nimmt halt, das ist das Problem bei dem Spiel, finde ich, so eine kleine Sache. Man nimmt halt automatisch dann halt irgendwas aus den Top 20 oder Top 30 von Boardgame Geek. Weil man immer so denken würde, dass du jetzt natürlich ein bekanntes Spiel nimmst, was eigentlich die meisten Leute lieben. Aber da gibt es dann trotzdem Ein-Sterne-Reviews. Und ich sage jetzt einfach mal Brass Birmingham.
Auf den Kopf, aber die Entscheidung war eigentlich nicht, dass ich was aus der Top 10 nehme, sondern eins meiner Lieblingsspiele, beziehungsweise das, was ich gerade im Auge hatte, als ich nach hinten geguckt habe, weil das oben in der Ecke steht.
Was, wie, wo, es war jetzt richtig oder was? Nee.
Ja, ist richtig.
Das war richtig, ja. Okay. Ich habe mir gedacht, also ich habe Brass Birmingham ein einziges Mal gespielt, hatte eine Downtime aus der Hölle. Also muss ich wirklich sagen, ich habe das gespielt mit dem, also ja, Grüße gehen raus, sagt man immer so schön. Ich habe das gespielt mit dem Boardgame Greek und dem Carsten. Carsten hat einen Podcast mal betrieben. Er hieß Meeplecast, habe ich super gern gehört, den gibt es inzwischen nicht mehr. Mit denen habe ich das gespielt in der Logitek, einem kleinen Brettspielcafé, das es nicht mehr gibt, in der Nähe von Bremen. Und die Downtime war aus der Hölle, das muss ich erstmal dazu sagen. Ich glaube, nach meinem Zug war ich auf Toilette und war schon ein bisschen weg und dann kam ich wieder und das war so stille und habe gefragt, bin ich dran? Und es war noch nicht mal die Person nach mir wieder fertig mit ihrem Zug und dann hat sich noch die Zugreihenfolge geändert nach der aktuellen Runde, sodass ich im Drei-Personen-Spiel 4 Züge warten musste, die alle 100 Jahre gedauert haben. Ja, also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass Leute mit dem Spiel, obwohl ich es doch sehr gut fand, überfordert sein können. Ich war es in der ersten Partie auf jeden Fall.
Also, okay, ich sehe halt, also gut. Vielleicht habe ich einfach bislang noch das Spiel nie mit Leuten gespielt, die so eine krasse Downtime produziert haben. Es gehört zu meinen All-Time-Favorite-Games. Ja, All-Time. Gut, also, ja, ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll, aber ich würde dir gern trotzdem die zweite Sache noch vorlesen. Und diesmal habe ich sie mit einem allseits bekannten Google Translator gehauen. Ich vermute, dass dies höher bewertet wird als ... weil der Einkommenstracker durchweg noch höhere Werte erreicht. Yay, mehr kostenloses Geld! Das Bier ist irgendwie dumm, weil die Spieler Angst davor haben, miteinander zu interagieren, wenn sie die komplizierten Regeln hören, die es regeln. Aber ich kann es nicht zu sehr dafür verantwortlich machen, dass die anderen Ressourcen sind auch irgendwie fehlerhaft. Und im Geheimen ist es eigentlich nur ein Zugspiel, da die meisten Punkte durch schnelle Schienen und nicht durch den Verkauf von Waren erzielt werden.
Ich glaube, ja, da wäre ich drauf gekommen, glaube ich. Also gerade mit dem Bier als neue Ressource da im Vergleich zu Brass Lancashire. Ja, cool. Mir ist gerade eingefallen, ich möchte noch ein ganz, ganz kleines Spiel, weil jetzt habe ich es noch frisch im Kopf und ich habe es zweimal gespielt auf der Polaris und ich möchte noch ganz kurz, wirklich nur so 2-3 Minuten drüber reden.
Ich weiß,
das ist Rainbow von Allplay. Wusstest du, was es ist?
Ja, natürlich.
Ah, verdammt.
So begeistert, wie du warst.
Ja,
Ich kann dir helfen.
Ja, gerne.
Weil du es ja gerade da hast. Es ist übrigens von Mito Sasuki. Artist, also Illustration von Sai Peppu. Steht auch auf Verpackung. Und rausgekommen bei Allplay Games. Allplay war ja früher mal Boardgame Tables. Die haben sich ja für ihre Spielesparte quasi umbenannt. Genau, jetzt darfst du wieder. Es hat was mit Regenbögen zu tun, richtig?
Ja, genau. Danke für den Einwurf. Das war auf jeden Fall sehr nützlich. Genau, ich habe es nicht hier. Es ist ein ganz, ganz kleines Spiel von Allplay. Ich kenne Allplay so, dass sie diese, kleinen Spiele haben, so wie Mountain Goats. So, dass halt irgendwie so eine quadratische Box mehr oder weniger fast. So klein, aber nicht ganz klein. Dann kenne ich noch so ein bisschen größere Linien von denen. Und scheinbar haben sie jetzt auch, vielleicht auch schon länger, so ganz, ganz kleine Spiele. Rainbow ist eine ganz, ganz kleine Packung. So halb so groß wie so ein Oink-Game, wenn ihr sowas habt. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Es ist ein Stichspiel, mehr oder weniger. Ein Stichspiel, in dem es nur die Zahlenkarten von 1 bis 6 gibt. Und es hat immer die gleiche Zahl, die gleiche Farbe. Also alle Sechsen sind lila zum Beispiel und alle Einser sind rot oder so. Also es gibt keine verschiedenen Farben, also keine verschiedenen Sets an Zahlenkarten, sondern eben wirklich nur die. Und dann habe ich in der Mitte, je nach Spielerzahl, Karten ausliegen. Wenn ich zu viert spiele, liegen in der Mitte 4 einzelne Karten am Anfang des Spiels. Und die möchte ich haben. So, wenn ich den aktuellen Stich in der Runde gewinne, darf ich mir als erster eine Karte aussuchen und würde die nehmen mit der höchsten Zahl, weil das nämlich am Ende auch meine Punkte sind, alles, was ich mir aus der Mitte genommen habe. Jetzt ist es aber so, ich spiele jetzt natürlich nicht einfach eine 6 aus und dann kann da keiner mehr drüber gehen, weil es halt die höchste Zahl ist, sondern wenn ich eine einzelne Karte ausspiele, dürfen andere Leute auch eine Straße ausspielen. Höher ist dabei immer erst in erster Linie, wenn es mehr Karten sind, wenn ich also eine 6 ausspiele und der Nächste sagt, in der Mitte liegt ja als Belohnung auch eine 6, die will ich haben, dann spiele ich zum Beispiel eine Straße 1, 2 aus. Das würde reichen. Das ist höher, weil es mehr Karten sind. Der Nächste spielt vielleicht 3, 4 aus zum Beispiel, also wieder eine Straße und das ist aber die höhere Straße natürlich als 1, 2. So, und dann gibt es auch noch natürlich, man kann auch noch Drillinge, also Sets ausspielen, also halt ein Drilling oder halt ein Paar. Und ja, dann darf man darf aber immer nur das spielen, was schon gespielt worden ist oder eine Einzelkarte. Wenn ich also direkt beginne mit dem Drilling, dürfen nur Sets gespielt werden und also so eine Art Stichkartenspiel ist das. Das ist vielleicht auch ein bisschen schwer, mal wieder so verbal zu erklären. Hat mir aber richtig gut gefallen, denn es ist so, alle Karten, die in der Runde ausgespielt werden, sind in der nächsten Runde die Belohnung. Und wenn ich jetzt direkt einsteige und sage, in der Mitte liegt so eine tolle Karte, die will ich unbedingt haben, das sind so viele Punkte, dann spiele ich vielleicht direkt hier 3-3er, also ein Drilling, Dreier-Drilling. Dann spiele ich den aus, gewinne entsprechend den Stich, dann kommen aber alle Karten, die in dem Stich waren, in die Mitte als Belohnung für die nächste Runde. Und zwar als Stapel, das heißt immer die gleichen entsprechend als Stapel. Und das wäre dann, wenn ich der Einzige bin, der Dreier gespielt hat, gibt es halt in der Mitte einen Stapel mit 3 Dreiern, also schon 9 Punkten. Das kann richtig eskalieren. Wenn ich sage, ich möchte irgendwie jetzt diese Runde unbedingt dann diese 3 Dreier haben, dann steige ich direkt ein mit meinen, ich habe 5 Sechser auf der Hand, spiele die alle. Dann liegen aber entsprechend für eine Person im nächsten Stich 5 Sechser, also 5 mal 6, 30 Punkte aus. Und dann ist der nächste plötzlich viel wertvoller. Fand ich total interessant, hat mich total überrascht. Und ich glaube, der Kontrast war auch ein bisschen, dass wir davor die beiden anderen All-Play-Mini-Neuheiten gespielt haben. Fairy und Panda Panda heißt es vielleicht. Und eins war scheußlicher als das andere für mich. Und deswegen hat mir Rainbow von All-Play sehr, sehr gut gefallen für so ein ganz kleines Karten-Trick-Taking, also Stichspiel mit einem Kniff.
Ja, kann ich mich anschließen. Also, dass du so begeistert warst, habe ich in dem Moment nicht kommen sehen, aber du hast es dann ja auch nochmal erklärt und sogar nochmal mitgespielt auf Polaris und freut mich. Also manchmal sind die kleinen Juwelen halt wirklich ganz kleine Juwelen, die man irgendwie ganz nebenbei findet.
Ja, das kam eben ganz überraschend. Richtig, in der ersten Partie war es noch so, oh, verstehen. Und erst dachte ich, es wäre komplizierter, als es eigentlich wäre. So von wegen, wenn jemand damit den Stich begonnen hat, darfst du jetzt nur noch das und das spielen. Das ist aber gar nicht so. Im Grunde genommen, wenn jemand gleich ein Pärchen spielt, dann darfst du auch ein Set spielen, egal welche Höhe, oder eine Einzelkarte. Und wenn jemand direkt eine Straße spielt, darfst du im gleichen Stich nur noch eine Straße oder eine Einzelkarte spielen. Und wenn jemand eine Einzelkarte spielt, darfst du alles spielen. Das ist eigentlich alles. Das habe ich mir komplizierter vorgestellt, als es ist. Und in der zweiten Partie, die ich auf der Messe noch gespielt habe, und in der dritten, wir haben noch 2 Partien gespielt dann, da hat man dann gemerkt, das ist das, was mich dann immer so interessiert, wenn ich dann ein Spiel nochmal spiele, dass ich merke, oh, ich habe mehr Kontrolle, als ich dachte. Und das war zum Beispiel, darüber möchte ich jetzt noch nicht reden, aber das war zum Beispiel auch bei The Yellow House von Mandu Games so, dass man mit jeder Partie mehr merkt, wie viel Kontrolle man hat. Und dann wird es für mich interessant. Deswegen, ich mag keine Spiele, wo man keine Kontrolle hat. Deswegen mag ich auch keine Würfelspiele. Und deswegen hat mir Rainbow auf jeden Fall gut gefallen. Das wollte ich am Ende jetzt nochmal einwerfen, bevor wir jetzt aber Schluss machen. Oder Chris, machen wir Schluss für heute?
Ich würde sagen, wir beenden den heutigen Talk mit einem Einhorn.
Ja, genau. Das ist nämlich auf Rainbow ist nämlich auf der Packung ein Einhorn drauf und deswegen auch auf einigen Karten. Ja, dann würde ich mich bedanken, Chris, bei dir, dass du auch so spontan Zeit hattest.
Gerne, gerne.
Und dann würde ich den Podcast für heute beenden und abmoderieren. Also, schön, dass ihr zugehört habt. Das war jetzt heute eine etwas kürzere Folge und zwar zu zweit. Die nächste Folge wird gesichert wieder etwas kürzer. So viel kürzer ist mir, glaube ich, auch nicht. Schauen wir mal. Aber ja, nächstes Mal wird es wieder einen Gast geben. Und ich bin noch nicht 100% sicher, ob das entweder Daniel von Board Game Circles ist, der dann vielleicht den Johannes noch mitbringt, oder ob es Uwe Bursig ist von Skelly Games, weil ich muss mir von dem lieben Sascha von Spieletastisch immer anhören, dass der Uwe schon wieder ersetzt worden ist durch irgendwen anders, weil ich ihm immer gesagt habe, ja, nächstes Mal kommt Uwe. Und das ist dann bisher noch nicht passiert. Jetzt haben wir aber einen Aufnahmetermin. Das heißt, das wird auf jeden Fall passieren. Und ja, deswegen, auch wenn ich auf der Boardgame Cruise bin, es wird ganz normal jeden zweiten Freitag eine neue Folge geben und die nächsten beiden sind dann wahrscheinlich mit Gast. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, könnt ihr das unter kontakt@behindboardgames.de. Ich würde mich übrigens ganz besonders freuen, wenn ihr unseren Podcast jetzt gerade gehört habt und ihr auch sagt, euch hat das gefallen, ja, ihr mögt uns. Dann bewertet uns doch bitte. Und zwar, das könnt ihr teilweise in eurem Podcatcher machen oder auf Spotify. Natürlich freuen wir uns nicht über 1-Sterne-Bewertung. Also wenn ihr jetzt sagt, oh ja, ihr habt mir gefallen, ich gebe euch eine 1-Sterne-Bewertung. Das hilft uns natürlich nicht so richtig. Aber wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn ihr uns eine gute Bewertung gibt. Natürlich nur, wenn euch der Podcast gefallen hat. Deswegen, ja, schaut mal bei Spotify, iTunes und so weiter rein. Wenn ihr euch wundert, bei Amazon Music funktionieren wir gerade aus irgendeinem Grund wieder nicht. Da kümmern wir uns gerade drum. Und das soll es jetzt für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal bei Behind Board Games. Ich bin Christian und Chris, möchtest du auch noch Ciao sagen?
Nee, eigentlich nicht. Nein, natürlich.
Nee, das treffen wir nicht ab. Möchtest du? Super. Ja, dann sag doch Ciao. Irgendwie schön und lieb und nett. Ja, genau. Von mir auch. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Bitte.